Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner
und Daniel Fiene.
Samstagmittag, Berlin, IFA 21.
Sie kommen aus Presse, oder?
Mhm. Bauen Sie die jetzt wieder ab?
Oder
was machen Sie damit?
Ja, das ist ein bisschen O-Ton von der internationalen Funkausstellung heute Mittag, Daniel. Ich hatte da eine charmante Südkoreanerin gefragt, was die mit den Tablet-PCs macht von Samsung.
Wir waren in Halle 20, das ist ja der Samsung-Stand gewesen und wollten uns mal gucken, wie jetzt sich denn das Galaxy Tab 7.7 macht, aber da wurde es uns sozusagen unter den Pfoten weggeräumt.
Ja, aber so ganz dezent und damit das nicht möglicherweise doch auffällt, also man konnte sich das noch zu Ende angucken, dann legte man es hin und wups, war da schon ein Kabel gekappt und dann lag plötzlich ein Smartphone da von derselben Firma.
Uns gegenüber hat Samsung sich noch gar nicht geäußert, was denn da jetzt passiert ist, aber wir wissen ja, es gibt seit einigen Wochen einen Streit mit Apple in dieser Tablet-Geschichte. So gibt es eine einstweilige Verfügung, die auch durch das Landgericht in Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen bestätigt wurde, sodass das Galaxy Tab 10.1 nicht vertrieben werden darf. Und anscheinend ist es unsicher, ob jetzt auch die neue Variante, die 7.7, die jetzt hier auf der IFA das erste Mal der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, auch darunter fällt. Apple behauptet ja, dass es zu sehr Ähnlichkeiten gibt, dass Patente oder auch das Design geklaut worden sind und wahrscheinlich hat dann jetzt Samsung vorsorglich, wie es heißt, wie zumindest auch ein Online-Dienst meldet, dann die ganzen Tablets dann vom Stand genommen, damit es dann jetzt im schwebenden Verfahren mit Apple da keinen neuen Ärger gibt.
Und wir haben das Ganze mal ein bisschen fototechnisch dokumentiert und auf unsere beiden Blogs gestellt. Wenn Sie Twitter.com Medienmagazin anklicken, finden Sie auch den Link in die entsprechenden Bereiche. Vielleicht muss man noch dazu sagen, dass selbst die Samsung-Leute ein bisschen überrascht schienen aus anderen Bereichen. Standen dort so Anzugträger rum und guckten dem Ganzen zu. Und als wir sie dann fragten, wissen Sie denn wenigstens Bescheid, weil uns die Pressedame von Samsung entgegenkam im Dauerlauf und mit der Hand schüttelte und sagte, nein, nein, sie sei nicht zu sprechen, fragten wir die und die sagten, ja, wir gucken hier auch und wir wissen auch nicht so richtig, aber es könnte schon damit zu tun haben, dass Apple da möglicherweise und so. Also es ist man kann schon sagen, ein Eklat, ne?
Es ist auch eine delikate Angelegenheit, denn wenn jetzt Samsung gegen die einstweilige Verfügung verstößt, droht ein Ordnungsgeld von 250.000 Euro pro Fall und das kann dann ja schnell in die Millionen gehen und wir sind gespannt, wie es da in diesem Streit weitergeht. Auf jeden Fall steht auch schon die nächste Verhandlung an, die wird dann jetzt am 9. September, also in der kommenden Woche schon dann stattfinden.
Und in diesem IFA-Spezial des Radio 1 Medienmagazins in der Ausgabe vom 3. September gibt es gleich noch einen Eklat, aber erst einmal, lieber Daniel, die Sendung
Vom Mund zum Ohr auf dem Wege der elektrischen Kraft.
Wieder falsch.
Auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Amy Winehouse im Radio 1 Medienmagazin Back to Black. Und das kann man fast wörtlich nehmen, denn in Dortmund blieben heute die DAB-Empfänger black. Also sie haben gar kein Signal ausgestrahlt. Und die Empörung bei den Rundfunk- und Programmanbietern ist groß.
Was uns in der Tat massiv berührt, ist die Frage, dass man aus polizeilicher Sicht die Bundesnetzagentur gezwungen hat, diesen Sender abzustellen. Mhm. Fakt ist, dass dies zum ersten Mal ein Eingriff in die Rundfunkfreiheit ist und das darf nicht einfach so hingenommen werden, weil die Rundfunkfreiheit gehört zu den Grundrechten und kann nicht aufgrund einer abstrakten Gefährdungslage plötzlich sagen, wir als Polizei haben eben das nicht umgestellt, deswegen muss der Rundfunk leiden.
Das war Helmut G. Bauer, er ist Rechtsanwalt und vertritt die Interessen der Privatradio Regiocast. Daniel, welche Störungen gab es denn bei DAB Plus?
Wir haben jetzt ja sozusagen den ersten DAB Plus Monat in Deutschland rum, also der Regelbetrieb ist jetzt da und ja, bundesweit hört man davon Störungen. Viele, die analoges Kabel haben, konnten einige Fernsehprogramme nicht schauen. In Hamburg ist RTL gestört, in Düsseldorf zum Beispiel die ARD. Das Problem an der Sache ist, dass auch teilweise der Polizei- und Feuerwehrfunk gestört ist. Muss man sich so vorstellen, im Umkreis der Funktürme gibt es dann Ausfälle, Aussetzer und dass die Polizei dann umständlich erst die Frequenz wechseln muss, um miteinander kommunizieren zu können. Auch der Fall in Dortmund. Und an diesem Wochenende findet ja dort, wie wir es gerade in den Radio 1 Nachrichten gehört haben, eine Neonazi- und auch eine Gegendemo statt. Und da ist es halt, dass dann die Verantwortlichen gesagt haben, dann schalten wir halt auch nochmal das Digitalradio temporär ab, was dann zu dieser Aufregung geführt hat.
Ja, und das war eben auch ein Originalton gestern aufgenommen bei der internationalen Funkausstellung. Da werden ja nicht nur Kühlschränke und Fernsehgeräte demonstriert, sondern da streitet man oder diskutiert auch medienpolitische Fragen. Und dieser Eklat, dass hier die Rundfunkfreiheit verletzt wurde, ist natürlich ein Vorwurf, den kann man nicht so einfach stehen lassen. Und zum Glück war auch jemand auf dem Podium, der dem Referat Frequenzpolitik des Bundeswirtschaftsministeriums vorsteht, beziehungsweise dort Mitarbeiter ist. Das ist Rainer Wegner und ich fragte ihn, warum er denn tatsächlich in Kauf nimmt, dass hier die Interessen der Polizei vorgehen und die Rundfunkfreiheit verletzt wird.
Also zunächst erstmal ist das eine Interpretation einer Situation von einem Vertreter, der die Rundfunkinteressen letzten Endes im Auge hat.
Aber er ist Rechtsanwalt und insofern ja, auch vertraut
es,
mit dem
Gesetz. Es gibt an bestimmten Stellen sicherlich Hinweise, auch in der Rechtsprechung, die auf die Rundfunkfreiheit adressiert sind. Aber das hat mit unserem Spezialproblem ja überhaupt nichts zu tun.
Erklären Sie das.
Ich habe das einfach versucht, hier auf dem Podium zu erklären, indem hier Maßnahmen notwendig wurden zur Sicherstellung eines Funkverkehrs, der unter dem Begriff Sicherheitsfunkdienst läuft und letzten Endes in seiner Wertigkeit höher einzuordnen ist gegenüber dem Rundfunk, als das durch den Kollegen dort vorgetragen wurde. Es gibt dort also keine Gleichwertigkeit zwischen dem Rundfunk und einem Sicherheitsfunkdienst. Der Sicherheitsfunkdienst hat im Wesentlichen die Funktion, Funkverkehr, Kommunikationsaustausch von Unternehmungen sicherzustellen, die bis zur Sicherung des menschlichen Lebens gehen, also eine sehr große Bandbreite haben. Polizeifunk, Feuerwehren, Sicherheitsfunkdienste, die durch die Rettungsinstitute genutzt werden und. Und das kann man faktisch nicht herunterziehen in einer Art und Weise, dass man das mit dem Rundfunk dann gleichsetzt, obwohl der Rundfunk natürlich auch seine Bedeutung hat. Das stellen wir überhaupt nicht in Zweifel.
Das werden normale Nutzer verstehen, weil hier geht es um Leben, aber beim DAB-Plus-Funk natürlich nicht. Aber hier kommt ja eine Tatsache ins Spiel, dass seit mehreren Jahren der digitale Radiostandard immer wieder versucht, sich durchzusetzen. Und man kennt die Probleme auch schon, ich will nicht sagen, eine Generation Menschenleben, aber mir kommt es fast so vor. Das war zu erwarten, dass es dazu kommt. Und trotzdem ist man sozusagen in den Konflikt hineingelaufen. Warum?
Nein, also ich kann nicht dieser gedanklichen Ausrichtung folgen. Es konnte niemand erwarten, dass es sich zu einer derartigen Situation zuspitzt. Die Bundesnetzagentur hat im Vorfeld die Situation an dieser gemeinsamen Schnittstelle bewertet und ist im Rahmen dieser Bewertung zu der Erkenntnis gekommen, dass die beiden Funkdienste zueinander verträglich sein müssen, vor dem Hintergrund, dass auch die Standards in dieser Frage eine gewisse Aussage bringen. Was dann aufgesetzt wurde, war eine Anhörung der Betroffenen, insbesondere der Polizeien. Man hat also veröffentlicht, dass hier etwas Neues in Betrieb geht und wer sich aus dieser Situation heraus betroffen fühlt, möge bitte mit der Bundesnetzagentur in Konsultation gehen. Das ist nicht geschehen. Es hat sich also auf diese Situation hinein niemand bei der Bundesnetzagentur gemeldet, der gesagt hat, passt auf, hier könnte irgendwas passieren. Die Bundesnetzagentur hat ihre eigene Bewertung und vor dem Hintergrund dieser Bewertung die Zuteilung für beide Funkdienste sozusagen vorgenommen. Die Polizeien hatten ihre Zuteilung über Jahre schon und der neue Funkbetreiber, also der neue Netzwerkbetreiber für dieses DAB hat eine neue Zuteilung bekommen. Und in der Umsetzung dieser beiden Zuteilungen ist dann deutlich geworden, sie verhalten sich also doch sehr schlecht zueinander, sie werden gegenseitig gestört. Und diese Situation muss man nun faktisch analysieren und eine Lösung suchen. Und diese Lösung zu suchen, ist die Bundesnetzagentur jetzt dabei, in dem Maße, in dem sie jetzt faktisch einen Frequenzwechsel für das digitale Radio versucht zu koordinieren, sowohl im Land als auch mit den Nachbarstaaten.
Das war Rainer Wegner. Er ist beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie zuständig für Frequenzpolitik am Rande einer Veranstaltung der Produktions- und Technikkommission von ARD und ZDF.
Ja, soweit so die Spitzfindigkeiten zu den technischen Problemen. Aber wie schaut es eigentlich inhaltlich aus? Da habe ich ein vorsichtiges Fazit mit Wolfgang Schmitz gezogen. Er ist der WDR-Hörfunkdirektor und aktuell auch der Vorsitzende der ARD-Hörfunkkommission. Und ja, neben den besprochenen Störungen ist er allerdings mit dem Start zufrieden, auch wenn es ja erstmal nur bundesweite Programme zu hören gibt, sprich die regionalen Programme sind ja noch nicht per Digitalradio verfügbar, aber das Lokale und das Regionale machen ja eigentlich den Reiz beim Radio aus, deswegen fragte ich ihn, warum das denn beim Digitalradio noch nicht so ganz klappt.
Also Sie haben ja recht, Radio ist ein Nahmedium. Die Probleme stecken aus meiner Sicht im Moment darin, dass auf regionaler Ebene für die privaten Veranstalter es nicht so ganz leicht ist, funktionierende Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das ist natürlich bei einer Verbreitungsart, und das ist ja DAB Plus, dieser Digitalradiostandard zunächst mal, den nur relativ wenige Leute empfangen, schlicht nicht möglich. Wer schaltet dort Werbung? Ich denke mir, wenn die jetzt bundesweit an den Start gegangenen Privatradios erst Erfolge zeigen, wenn ich zeige, dass da Akzeptanz ist, dass diese Märkte wachsen, dass dann sich auch die regionalen Veranstalter ermutigt fühlen werden.
Auch hier auf der IFA lernen wir, dass wir mit der Digitalisierung des Fernsehens schon weiter sind. Und beim Fernsehen wird ja irgendwann analog abgeschaltet. Brauchen wir das beim Radio auch? Irgendwann mal so ein Switch-off?
Also wir haben ja jetzt begonnen, den zweiten Teil einer hybriden Digitalradiostrategie umzusetzen. Hybrid heißt, wir setzen darauf, dass Radiohören digital zu Hause über Internet im Wesentlichen passieren wird, dass es in der Fläche und mobil eine digitale terrestrische Verbreitung braucht im Standard DAB Plus, weil das mobile Internet in der Fläche bei großen Geschwindigkeiten im Auto sobald noch nicht gliederfrei wird Radio übertragen können. Und dieser zweite Teil, nämlich das digitale terrestrische Radio, ist jetzt gerade gestartet. Jetzt das zu versehen mit einem Abschaltdatum für analoges Radio würde ich für ganz kontraproduktiv halten. Es muss sich ja auch zeigen, und ich hoffe sehr darauf, dass das, was der Mehrwert dieses Digitalradios ist, nämlich zum Hören Zusatzinformationen zu bekommen, On-Demand-Dinge nachhören zu können, Konnektivität, Interaktivität mit dem Sender zu bekommen, alle diese Dinge, ob die das Publikum annehmen und wie wir die entwickeln können. Insofern bin ich zuversichtlich, dass wir da was Attraktives zu bieten haben, aber es braucht einfach Zeit, dass sich der Markt entwickelt, dass die Menschen sagen, ach ja, das ist noch ein Stück mehr als in Anführungszeichen nur Radio hören. Und wenn das erstmal ins Laufen gekommen ist, dann kann man auch sicherlich irgendwann mal darüber reden, wie lange man analoges Radio braucht. Aber jetzt ein Abschaltdatum zu fixieren, würde ich für ganz falsch halten.
Wenn Sie sagen, die Programme müssen überzeugen und als vielleicht auch in Ihrer Funktion als ARD-Hörfunk-Kommissionsvorsitzender, gibt es eine Gesamtstrategie in der ARD, dass man sagt, okay, wir konzipieren vielleicht auch spezielle Digitalkanäle, ähnlich wie es ja das Deutschlandradio mit D-Radio Wissen mit einem sehr interessanten Projekt vollzogen hat. Gibt es da in der Gesamt-ARD irgendwelche Pläne?
Also zunächst mal ist es so, dass wir ja eine Vielfalt von Programmen über OKW anbieten. Einige Anstalten bieten jetzt oder haben das auch schon in dem alten Standard getan, zusätzliche Programme an, die nur digital verbreitet werden. Nun muss man zwei Dinge sehen dabei. Erstens, wir sind rein medienrechtlich begrenzt in den Möglichkeiten, neue Programme zu machen. Das ist nicht so ohne weiteres möglich.
Können Sie einen anderen Kanal abschalten?
Das ist zweitens natürlich die Frage, was wollen Sie dafür möglicherweise abschalten? Ich glaube, dass der wichtigere Weg für uns der ist, dass wir das, was wir als Radio Plus, als Radio der Zukunft an Zusatzangeboten machen können, dass wir das gut machen, dass das attraktiv wird und ob dann am Ende vielleicht auch, und das ist dann auch eine Geldfrage und eine Ressourcenfrage, das Geld reicht zu sagen, okay, wir bieten hier und da noch was Zusätzliches an. Aber ich glaube, dass der Erfolg nicht im Wesentlichen sich darüber definieren wird, dass wir noch x neue Radios bekommen, weil die sind im Internet schon da. Und ich will noch was sagen. Wir wissen ja, dass es bei den Radiohörern eine große Markentreue gibt. Also obwohl so viel Radio in der Luft ist, hören die Menschen im Schnitt immer noch nur 1,3, 1,4 Programme. Das heißt, es ist wirklich schwer, auch ein neues Programm so zu etablieren, dass die Menschen von einem gewohnten Programm weggehen und sich was Neues einverleiben.
Wolfgang Schmitz vom WDR, er ist der Vorsitzende der ARD-Hörfunkkommission.
Ich sag mal, dass die Macher ein bisschen Optimismus versprühen müssen, ist klar. Aber ich war auch skeptisch, wird sich DAB nun endlich durchsetzen? Die letzte Chance ist wahrscheinlich diese IFA auch, um der Technologie neuen Schub zu verleihen. Und da war ich froh, als ich Markus Weidner von Teltarif begegnete, der nachgewiesenermaßen ein absoluter Freak ist und was die Konzentration auf das Herauskriegen von Schwachstellen geradezu in sich trägt. Medienmagazin-Hörer der 90er Jahre werden ihn vielleicht auch als Autor des Medienmagazins in Erinnerung haben. Und ich fragte ihn ganz spontan, als ich ihn traf, was er denn an dieser IFA am besten findet. Und er kam natürlich zum Thema sofort DAB+.
Vor allem der Neustart des digitalen Radios ging ja eigentlich am 1. August schon los. Jetzt auf der IFA ist eine breite Gerätepalette zu hören. Die Programmanbieter präsentieren sich. Das ist also wirklich was, wo ich frage, für mich als Radiofreak endlich mal wieder eine IFA, die wirklich interessant ist.
Du hast bereits einen Empfänger in Testung. Wie bist du zufrieden?
Ich habe mehrere Empfänger. Ich habe mir das Kenwood fürs Auto halt eben geholt. Ich habe einen Sunshine-Tuner an der HiFi-Anlage. Da war es ein bisschen schwierig. Es gibt kaum Tuner, die Möglichkeit bieten, eine Außenantenne anzuschließen. Brauchst du in Berlin vielleicht nicht unbedingt, bei mir im Spessart sieht es dann schon anders aus, weil halt das Netz noch nicht so ausgebaut ist, wie das dann bis 2015 mal sein soll. Und habe diesen kleinen Sunshine halt eben für unterwegs noch. Ich bin an sich sehr zufrieden, Programmauswahl passt. Ich höre halt zum Beispiel die Deutschlandradio-Programme für Informationen gern, bin Fußballfan, so gesehen bin ich bei 9011 gut zu Hause. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Netzabdeckung, naja, ich meine in den Ballungsgebieten, die als versorgt ausgewiesen sind, da ist es wirklich auch indoor sehr gut. Ich selbst wohne im Randbereich, selbst da habe ich indoor ab dem ersten Stock noch wirklich guten Empfang und es tut sich ja auch was. Media Broadcast hat gestern angekündigt, nächstes Jahr 15 bis 20 neue Sender aufzuschalten, um entlang der Autobahn bessere Versorgung zu schaffen. Damit haben wir gar nicht gerechnet, weil eigentlich hieß es ja bis 2014 wird erstmal gestoppt mit dem Netzausbau. Also insofern, man muss eigentlich momentan mal zufrieden sein, denke ich.
Und ich höre auch einen gewissen Optimismus raus, dass DAB Plus möglicherweise jetzt bei einer IFA der Durchbruch ist und nicht nur wieder ein Marketing-Gag.
Ja gut, das alte DAB hatte ja vor allen Dingen mehrere Probleme. Es waren zu schwache Sendeleistungen, du kamst nicht in die Häuser rein. Es gab wenige Programme, dazu noch zu 90% die gleichen, die du auf UKW auch hören konntest. Dazu war für die Sender ganz einfach der Betrieb viel zu teuer. Für die Hörer waren die Geräte viel zu teuer. Jetzt bekommst du Geräte ab 40, 50 Euro. Das ist schon eine ganz andere Voraussetzung. Und die Programmauswahl ist ja nun jetzt auch da.
Markus Weidner von Teltarif mit optimistischen Gefühlen von der IFA. Ich nehme Sie auch mit, aber machen Sie Ihr eigenes Experiment. Wie gesagt, Empfänger ab 50 Euro. The future is not what it used to be. The King Blues im Radio 1 Medienmagazin, spezial von der Internationalen Funkausstellung.
Daniel? The future is not what it used to be könnte eigentlich auch ein schönes IFA-Motto sein.
Du nimmst mir sozusagen die Zukunftsgedanken aus dem Mund. Wir müssen ein bisschen im Sturzflug über die IFA gleiten. Wir haben es eben schon gehört. Car-Technik ist natürlich auch ein Thema. Der Kollege hat sich ein Kennwort eingebaut. Es gibt natürlich auch noch andere Hersteller, die sich mit...
Stichwort DAB Plus im Radio.
DAB Plus im Radio. Das ist natürlich eine Option, die ist immer noch ein bisschen teuer. Wenn man das dazu kauft, dann hat man so schlappe 200 bis 300 Aufpreis in Kauf zu nehmen. Aber das kann man dann möglicherweise verschmerzen, wenn man ein leises Auto hat und den Unterschied zu UKW hört.
Die große Frage ist ja auch, wann wird eigentlich denn Internetradio im Auto möglich? Und generell das Thema Internet on board zu haben, also ein eigenes WLAN im Auto für die Leute, die hinten sitzen und so weiter und so fort. Da haben wir uns mal ein bisschen schlau gemacht. Das Thema Internet im Auto ist ja nicht so sehr neu. Zum Beispiel BMW ist da schon seit 10 Jahren mit unterwegs. Aber in diesem Jahr gab es ja auch einige neue Funktionen, die sie dort präsentiert haben in Form von einer iPhone-Anbindung.
Dazu muss man sagen, für Journalisten nicht sehr freundlich die Geschichte, weil die Pressevertreterin in München weilt und man keine Interviews machen konnte. Deswegen müssen wir das so ein bisschen nacherzählen. Während die Präsentatorin am Fahrzeug selbst war sehr freundlich und hat uns auch eine Demonstration gezeigt. Aber als sie dann weg war, haben wir uns mal ans Pult gesetzt. Und eine Funktion zum Beispiel im Auto ist, sich Nachrichten reinholen zu lassen auf den Bildschirm. Aber damit man
Die kommen übers Internet, werden sie dann sozusagen reingestreamt und sie werden einem auch während der Fahrt vorgelesen. Und das klingt so.
Die USA wollen gegen mehr als ein Dutzend Großbanken vorgehen, die mit unlauteren Hypothekengeschäften die Finanz- und Wirtschaftskrise vor 3 Jahren angeheizt haben sollen.
Das war eine AFP-Meldung, die eben über BMW gestreamt wurde. Das ist ein geschlossenes System in dem Fall.
Ich kann da aber auch meine Blogs hinzufügen, meine Lieblingsnachrichtenseiten, alles, was sozusagen RSS-tauglich ist, das ist dort möglich. Was aber neu ist, ist die BMW Connected App. Damit kann ich Webradios hören, das haben wir angesprochen. Allerdings auch Facebook und Twitter empfangen, versenden und so weiter.
Das muss man sich vorstellen, dass man sein, in dem Fall war es ein iPhone, andockt an eine Schnittstelle im Auto und dann hat man eben, wie gesagt, diese App von BMW Connect und dann kann man eben mit BMW und diesem Navi und Computer-Bordsystem in der Front des Fahrzeugs kommunizieren. Und es gibt noch eine Remote-Funktion.
Da kann man dann sein Auto schon aus der Wohnung über eine App sozusagen vorheizen lassen, indem man die Standheizung aktiviert. Oder wenn man schon weg ist ein paar Meter, dass man auch nochmal nachträglich das Auto verschließt, wenn man sich überlegt, oh, habe ich abgeschlossen oder nicht. Es lohnt sich übrigens auch mal bei Ford vorbeizuschauen. Die zeigen eine neue Kooperation mit Microsoft und wie sie dort auch sozusagen Computertechnik und Netztechnik nutzen, um das Fahrvergnügen zu steigern, wie es bestimmt in einer Broschüre zu lesen ist. Aber wir haben uns ja nicht nur die Autos angeschaut. Wir wollten auch mal so ein bisschen sehen, was macht denn die bunte Tablet-Welt. Wir haben ja schon am Anfang erzählt, dass wir bei Samsung unterwegs waren, um uns das neue Galaxy Tab anzuschauen. Spannender finde ich allerdings auch, was Sony jetzt anbietet, denn die haben jetzt auch zwei neue Tablets vorgestellt.
Ein Klapptablet.
Und die sehen anders aus. Das finde ich ganz spannend. Die haben einmal das Sony Tablet S. Das ist eigentlich wie ein herkömmliches, aber wo das Blatt Papier so ein bisschen wie so ein Blatt Papier umgeschlagen ist. Das heißt, man hält es besser in der Hand. Und was du meintest, das ist das Sony Tablet P. Das ist sozusagen wie der alte Communicator von Nokia. Kann man wie ein Buch aufklappen. Wunderbar. Allerdings relativ teuer. Kostet 599 Euro ungefähr. Und das Tablet S 479 Euro. Allerdings basiert auch auf Android. Eine sehr ernstzunehmende Konkurrenz jetzt um die Spitzenpositionen bei den Lieblingstablets der Leute.
Und der Vorzug ist, man, wenn man es zusammengeklappt hat, sieht es ein bisschen größer aus als ein Brillenetui. Und wenn man es zugeklappt lässt, dann ist auch das Display besser geschützt als bei den anderen, wo man extra noch Hüllen braucht und was weiß ich, irgendwelche Stoffdecken, um das abzufedern. Ne?
Was ich beim Sony Tablet P halt auch sehr charmant finde, das ist auch so ähnlich wie bei dieser PlayStation Portable, auch von Sony, dass der obere Teil des Displays dann mal meinetwegen das Spiel ist und unten werden dann die Knöpfe eingebildet oder die Tastatur. Oder wenn man zum Beispiel eine Landkarte mit Google Maps aufruft, dass dann das ganze Display, dann also beide Teile dafür benutzt werden. Sehr charmant.
Aber dann muss man natürlich da, wo das Scharnier ist, einfach einen schwarzen Streifen in Kauf nehmen. Also wer lieber ein ganzflächiges Überblicksdisplay haben will, ist dann mit den anderen Herstellern wahrscheinlich besser bedient. Also es ist wie mit einem Auto in dem Fall. Für jeden Anwendungszweck gibt es dann Spezialgeräte und die Eimilch legende Wollmilchsau oder wie das heißt, die gibt es auch in diesem Fall nicht. Weiter geht's auf der IFA nach dem Radio 1 Service und da gucken wir mal, was unter dem Begriff Smart TV angeboten wird. Radio 1 Medienmagazin mit einem Spezial logischerweise zur internationalen Funkausstellung, wie jedes Jahr.
Get in touch, das Motto.
Wie bitte?
Get in touch.
Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Das ist ja immer Englisch und das ignoriere ich. Weil das
ist auch die International Funkausstellung, ja, Herr Wagner.
Ja, aber International wäre auch Russisch. Mezhnarodnaya und so weiter. Nein, wir konzentrieren uns jetzt auf Smart TV und manche sagen Smart TV. Smart ist ja eigentlich klug, ne? Oder?
Ja, wieder ein englischer Begriff, das ist aber korrekt übersetzt.
Dann gibt es Web-TV, IPTV, HBBTV, dann gibt es Hybrid-TV. Das sind alles so Begriffe, die in einem Bouquet immer wieder auftauchen auf der IFA. Und je nachdem, wen man fragt, kriegt man immer unterschiedliche Antworten. Das ist ganz witzig. Also die LG-Leute, muss man vielleicht dazu sagen, haben noch ein bisschen Nachholbedarf. Die verkaufen Fernseher, wo Smart TV draufsteht, aber ohne HBBTV. Alles passiert, aber in der Bedienungsanleitung steht das dann komischerweise mit drin. Also hier gibt es offensichtlich überschneidende Vorstellungen, was das ist. Daniel, Preisfrage, was ist das überhaupt?
Ich bin jetzt ganz durcheinander. Fakt ist, wir reden über Fernsehen mit Internetanschluss.
Haben wir schon vor 2 Jahren hier im Medienmagazin gesprochen. Vor einem Jahr, da haben wir HBBTV vorgestellt, also Hyper Broadcast Broadband TV. Also übersetzt eigentlich ein Hybridfernseher, der Fernsehsender mit dem Breitband des Internets verbindet, sodass man im Prinzip einen intelligenteren, jetzt sage ich mal diesen Begriff, obwohl die Techniker das nicht gerne hören, intelligenteren Videotext reinbekommt, der einfach multimediafähig ist. Man guckt zum Beispiel das Erste oder RBB, kriegt dann, oder ZDF Sat.1, egal, noch zusätzlich ein Angebot zum laufenden Fernsehprogramm, kann die Mediathek abrufen und so weiter. Das ist dann HBBTV, ne?
Jedenfalls, was wir ja kennen, was wir in diesem Jahr neu dazugelernt haben, ist halt der Begriff Smart TV. Genau. Denn das kennen wir ja schon vom Handy, da gibt es auch das Smartphone, weil das sind dann die kleinen Rechencomputer, die dann auch die Internetanbindung haben. Und deswegen, damit man das auch jetzt sozusagen auf die Fernsehbranche übertragen kann, gibt es auch Smart TV mit Internetanschluss.
Hieß aber vor 2 Jahren nicht Smart TV, sondern da hatte man einfach als Fernsehhersteller selber dann YouTube drauf oder die Tagesschau. Und das waren dann noch nicht keine Apps, sondern Widgets. Und also jetzt aber in Analogie zu den Smartphones nennt man das marketingmäßig offenbar Smart TV.
Aber ich glaube, dann verstehen wir das auch alles besser, weil mit diesen ganzen Begriffen, da kommen wir ja ganz schön durcheinander. Welchen Fernseher soll man sich denn jetzt kaufen?
Das verrät die IFA auch nicht. Aber was die IFA zum Beispiel verrät, und das ist dann immer interessant, wenn man so hinter den Fernsehern auch die Veranstaltungen wahrnimmt, habe ich gesprochen mit jemand von der deutschen TV-Plattform. Der ist in seinem echten Leben Berater, aber ist in dem Fall auch der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Hybride Endgeräte, Jürgen Sefzig. Und der erzählt uns jetzt mal was über eine Studie, die er gemeinsam mit der TU Ilmenau gemacht hat zum HBBTV-Nutzungskonzept. Konzept, weil jeder Hersteller macht da was Eigenes. Der benutzt mal Blau dafür und dafür, aber ich habe mir das mal kurz von ihm erklären lassen.
Es wurden quasi unbedarfte Leute genommen, Studenten, normale Nutzer. Die wurden vor verschiedene Endgeräte gesetzt, denen wurde die Fernbedienung in die Hand gedrückt und dann haben gesagt, hat TU Ilmenau gesagt, nun geht mal durch, guckt euch die Inhalte mal an und wie kommt ihr denn damit zurecht? Es gab sehr viele positive Beispiele, ganz klar, wo es relativ einfach war, durchzunavigieren. Man nutzt die Inhalte ja mit der Fernbedienung, rauf, runter, rechts, links, okay und zurück und teilweise auch die Farbtasten noch dazu. Teilweise gab es aber auch noch ein paar Probleme, wo die Nutzer sich so ein bisschen in den Inhalten verloren haben, wo sie nicht wieder richtig wussten, wie kommen sie zurück oder wie kommen sie in die nächste Stufe. Da gibt es noch Optimierungspotenzial. Das haben wir in dieser Studie aufgezeigt und wir werden die Studie weiter fortführen, hier also noch tiefer untersuchen, aber zum anderen eben auch in unserer Arbeitsgruppe mit ARD, mit ZDF, mit RTL, Sat.1 und den vielen Inhalteanbietern sprechen, um zu überlegen, ob man nicht zum Beispiel eine einheitliche Taste, Farbtaste belegen könnte, meinetwegen die blaue, womit ich immer wieder ins Fernsehprogramm zurückkomme.
Das ist mir eigentlich unverständlich, dass es solche Fehler noch gibt, weil durch die Videotexteinführung in Deutschland hatte man ja gelernt, durch den Top-Videotext, rotes zurück zum Beispiel, grünes eins weiter. Warum klappt das bei solch, ich sag mal, primitiven Sachen nicht?
Das ist ganz einfach. Wir sind jetzt im Jahr 2, nachdem überhaupt mal drüber nachgedacht wurde, dass es solche hybriden Endgeräte geben könnte. Ich erinnere daran, dass wir 10 Jahre Testbetrieb von Teletext hatten. Da erinnert sich kaum noch einer dran und wir jetzt ja über 30 Jahre Teletext-Betrieb haben. Also da ist viel Erfahrung gemacht worden. Und
die könnte man doch nutzen, diese Erfahrung.
Die wird jetzt auch genutzt. Genau das machen wir in der Arbeitsgruppe. Nur es gab so viele Themen, die zu besprechen waren. Wie führt man jetzt insgesamt hybride Endgeräte ein? Und man darf auch nicht vergessen, wir haben heute einen internationalen Endgerätemarkt. Wenn ein Blu-ray-Player, ein Fernsehgerät oder eine Set-Top-Box in den Markt gebracht wird, dann wird sie ja nicht nur in Deutschland in den Markt gebracht, sondern auch in England, in Frankreich, in Korea, in Japan. Das ist ja ein internationaler Markt. Und hier die Kollegen aus Korea, Japan oder China dazu zu kriegen, das zu tun, was wir hier in Deutschland wollen und was wir uns vorstellen, und HBWTV kommt zum großen Teil aus Deutschland, ist dann immer nicht ganz so einfach. Deswegen bitte ich da noch ein bisschen Geduld. Aber wir sind ja schon ganz, ganz weit. Also wir haben Verdopplung der Nutzerzahlen, was die Angebote angeht, pro Monat inzwischen. Wir haben über 4,5 Millionen Endgeräte im Markt und wir werden Ende des Jahres über 6 Millionen Endgeräte im Markt haben. Das geht alles rasend schnell.
Heißt und im Markt, eine kurze Unterbrechung,
in Deutschland
verkauft oder in den Läden?
Verkauft, verkauft. Die stehen in den Haushalten, die haben also alle Internettauglichkeit und die Entwicklung überschlägt sich hier. Jetzt kann man schon teilweise Facebook auf den Endgeräten machen, parallel zum Fernsehen gucken. Also wir müssen da noch ein bisschen Geduld haben, dass wir das alles ein bisschen ordnen und ich glaube, dann kommen wir auch genau auf die Zielgerade, da wo wir hinwollen.
Aber die nächste Verwirrung ist schon wieder im Anflug. Ich hatte gestern einen Anruf einer Kollegin, die mich bat, doch bei ihr HBBTV zu finden. Ich sagte, Red Button, einfach klickt. Hier ist aber nur ein roter Knopf auf meiner Fernbedienung. Das ist der Ausknopf. Aber sie hat einen wirklich tollen 3D-Empfänger. Der ist HDTV, der ist am Internet dran. Aber in der Bedienungsanleitung verwechselt selbst der Hersteller HBBTV mit Smart TV. Ist da nicht noch viel zu tun?
Wie gesagt, da ist viel zu tun. Aber Red Button, Stichwort, das haben alle Hersteller inzwischen gemeinsam im deutschen Markt. Ich kann feststellen, dass das sehr gut funktioniert. Ich schalte ARD ein, es vergehen 5 Sekunden, der rote Knopf fliegt ins Bild hinein, ich drücke die rote Taste auf der Fernbedienung und es kommt die ARD Mediathek mit den vielen Angeboten. Und das geht nicht nur bei ARD, das geht bei Sat.1, das geht beim ZDF, bei vielen anderen Programmveranstaltern. Aber es mag vielleicht den einen oder anderen Fall noch geben, wo es noch nicht so gut läuft, aber da bitte ich, wie gesagt, noch um ein paar Wochen, ein paar Monate Geduld, das wird sich alles einspielen.
Sagen Sie ganz kurz, was ist der Unterschied zwischen Smart TV, HBBTV und Hybrid TV? Gibt es den Unterschied?
Ja, da streiten sich noch so ein bisschen die Gemüter. Ich sage jetzt mal meine Meinung dazu, meine persönliche Meinung. Smart TV ist, glaube ich, das, wenn man die gesamte Heimelektronik, die man zu Hause hat, also einschließlich des Netzwerkes, wo ich vielleicht auf irgendeiner Festplatte im Netzwerk Fotos liegen habe oder Filme liegen habe, wenn man also dieses Heimnetzwerk und vielleicht auch noch sein Handy, sein Smartphone, daher kommt jetzt ja auch Smart TV, dieser Begriff, vom Smartphone abgeleitet, wenn man das alles auf dem Fernseher zusammenfügen kann. Und das geht bei den großen Elektronikherstellern, wenn man da diese Smart TV-Taste oder Smart Hub, wie es da teilweise heißt, drückt, dann kommt man in ein App-Portal. Diese Apps sind ja von den Smartphones bekannt, von Apple oder Samsung und viele andere haben die ja auch. Also es sind so kleine Knöpfe und da steht dann drunter Internet-TV oder Fotos oder Filme, da drückt man drauf und dann wird man weitergeleitet. Das ist so ein bisschen die Bedienphilosophie, da brauche ich ja keine Bedienungsanleitung lesen. Das erschließt sich dem Nutzer eigentlich relativ einfach, sobald er das Endgerät an das Internet angeschlossen hat, denn dann bekommt er dieses App-Portal. Portal. HBBTV meines Erachtens ist eher so, dass, wenn man den roten Knopf drückt, dass dann eben die Inhalte von dem entsprechenden Fernsehsender auch reinfliegen. Und Hybridfernsehen ist der Oberbegriff. Also wenn man ein Endgerät, egal was, Set-Top-Box, Blu-ray-Player oder Fernsehgerät mit dem Internet verbinden kann, dann ist es Hybrid, kennen wir von den Autos, geht mit Strom und mit Benzin. Und hier geht halt mit Broadcast, also Kabel, Satellit, Terrestrik und mit Internet.
Jürgen Sefzig von der Arbeitsgruppe Hybride Endgeräte der deutschen TV-Plattform. Was ist aber, wenn man jetzt zwar ein neues Fernsehgerät hat, aber das hat noch keinen Internetzugang? Da haben wir uns auf der IFA mal umgeschaut. Da hilft ein kleines Kästchen nach. Da haben wir die Video-Webbox recherchiert. Das ist ein kleines Gerät, das können Sie am Fernsehgerät anschließen und schon haben Sie auch dort diese Funktion, die wir gerade beschrieben bekommen haben. Wie diese Box funktioniert, das erklärt uns jetzt Matthias Grewe. Er ist Geschäftsführer der Video-Web GmbH.
Wir bei VideoWeb bauen Hybrid-Receiver, das heißt Receiver, die sowohl Fernsehen und Internet miteinander vermischen. Für die IFA haben wir ein neues Produkt, das ist VideoWeb TV, das ist so eine kleine Kiste und damit kann ich die 25 Millionen Fernseher, die in Deutschland schon verkauft worden sind, zum Smart TV hochrüsten. Ganz einfach. Kostet 149 Euro und damit habe ich dann die Mediatheken, ich habe Video on Demand, ich kann meine Internetbilder angucken, ich kann YouTube angucken und habe einen Netzwerk-Media-Player.
Also es gibt offenbar eine Lücke in dieser Größenordnung von 20 Millionen Geräten, wo sowas noch nicht eingebaut ist. Die sind HD-fähig, die hat man sich vielleicht vor 2-3 Jahren gekauft und stellt nun fest, zum Wegschmeißen zu schade. Das Bild ist super, aber ich kann nicht diese herrlichen Apps, die mittlerweile die sogenannte Smart-TV-Generation prägen, abrufen. Wodurch unterscheiden sich jetzt beide Geräte? Also Sie haben eine kleinere Variante, wie gesagt in DSL-Routergröße. Was kann die?
Die kleine Variante, die ist eigentlich nur der gesamte Internetteil. Wie gesagt, der kann die ganzen Apps und die Media Player und YouTube und Video on Demand. Und
die schließe ich ganz normal über WLAN an oder über LAN-Kabel oder wie funktioniert genau. Das?
Die kleine Box VideoWeb TV, die hat sowohl einen LAN- oder einen WLAN-Eingang, damit kommt das Internet rein und einen HDMI-Ausgang, damit wird es ein Fernseher angeschlossen.
So. Vielleicht können wir uns das mal gleich auf Ihrem großen Screen ansehen. Genau. Das sieht erstmal so aus, wie man es eigentlich vom Smartphone her kennt. Viele kleine bunte Bilder. Was haben Sie sozusagen schon in diesem Kästchen installiert, vorinstalliert?
Ja, wir haben in dem Kästchen eine Auswahl, wo ich im Prinzip hier diesen sogenannten App Store und da habe ich über 100 verschiedene Anwendungen und da kann der Kunde sagen, okay, die Anwendung möchte ich haben, die möchte ich nicht haben.
Ich sehe da so einen kleinen Button, auch rot, in den Farben des RBB und da steht auch RBB Mediathek drunter. Also offenbar sind Sie auch schon mit der RBB Mediathek verknüpft. Vielleicht können wir die kurz mal aufrufen. Die kann man sich dann auch in Ihrem App Store runterladen, kostenfrei, gratis. Und was passiert dann?
Ja, das ist das ganz Tolle. Wenn ich jetzt auf den roten Knopf drücke, RBB Mediathek, wird die Anwendung vom RBB gestartet. Und hier kriege ich jetzt ein Archiv von allen Sendungen, von allen TV-Programmen.
Also ich sehe da Abendschau Brandenburg aktuell, die Jury hilft, Dokumentation und Reportage.
Genau. Und da wähle ich jetzt einfach mal hier Brandenburg aktuell aus. Gucken wir hier einen,
Vielleicht können wir mal den Brandenburg auf der IFA kurz. Das ist ein 3-minütiger Clip.
Das ist das Tolle. Ich kann mir das hier on demand auswählen. Ich drücke die OK-Taste. Und jetzt wird aus dem RBB-Rechenzentrum über das Internet im Prinzip der Beitrag an den Fernseher übertragen und so kann ich mir jederzeit, wenn ich nach Hause komme, mir die Nachrichten angucken, quasi auf Abruf, kann auch die Beiträge auswählen, die mich interessieren und wenn ich eine Sendung verpasst habe am Tag zuvor, kann ich mir die auch nochmal angucken.
Was Ihr Gerät natürlich nicht kann, das sehen wir jetzt hier ganz deutlich, ein Standard-TV-Beitrag hochrechnen auf HDTV, also da muss man dann bei bestimmten Filmbeiträgen dann noch Abstriche machen, weil sie noch in Standard-TV produziert werden. Aber perspektivisch kann man sagen, auf die Jahre hinaus wird auch da dann die Bildqualität den Screens angepasst und für Informationszwecke reicht die Bildauflösung völlig aus. Oder können Sie da was im Hintergrund noch machen, dass das ein bisschen schärfer kommt?
Nein, da sind wir im Prinzip an der Qualität abhängig, wie der Inhaltelieferant hier, der RBB, das liefert. Es ist im Moment so gemacht, dass es halt mit allen Kunden, die auch einen 2 Megabit DSL-Anschluss hat, geht. Die Technik ist natürlich so vorbereitet, dass wenn die Qualität hier steigt und die Bandbreiten steigen, dass das dann automatisch auch in HD funktioniert. Und ich glaube, das werden die Kunden über die Zeit sehen, wenn das Internet schneller wird. Aber das Schöne ist ja, dass es jetzt schon mal alles inhaltlich geht. Und bei Fernsehen ist es da das Positive, wenn die Tonqualität stimmt und die ist sehr gut, dann merkt man gar nicht, wenn das Bild ab und zu ein bisschen unscharf ist. Aber dafür habe ich es halt jederzeit verfügbar.
Und es geht noch mehr, Daniel. Man kann sich zum Beispiel auch kostenpflichtig dann Filme runterladen. Man kann auch Musik sich selbst zusammenstellen. Das soll wohl gratis sogar gehen, also je nach Geschmack.
Das kommt immer so ein bisschen auf die App an, auf den Anbieter, der dahinter steckt. Das ist halt auch ein App-System, was auch über diesem HBB-TV-Standard passiert.
Also wer eine HDMI-Schnittstelle an seinem Screen hat und wer eben diese ganzen App-Welten noch nicht hat, der ist möglicherweise potenzieller Kunde für diese Geschichten.
Ne? Mit dem alten Röhrenfernsehgerät geht das leider nicht mehr.
Weil auch Röhrenfernseher in dem Sinne nicht auf HD optimiert sind, muss man ganz eindeutig dazu sagen. Wir dürfen eine kleine Kiste verschenken. Man sollte 18 Jahre jetzt hier sein und auf die radio1.de Seite gehen, da gibt es das Medienmagazin und im Medienmagazin selbst gibt es ein E-Mail. Kontaktformular und am besten welche Frage beantworten, damit wir hier auswählen können.
Wofür steht HBBTV?
Ganz einfach, wenn man heute zugehört hat, schreibt man das da rein und wir verlosen das innerhalb der nächsten Woche. Auch die Leute, die den Podcast morgen hören, die ganze Woche, haben noch eine Chance mitzugewinnen. Also so ein Kästchen, was man möglicherweise dann ganz gut gebrauchen kann, wenn man nicht sowieso sich einen neuen Fernseher kaufen will. So, wir müssen weiter hecheln. Das ZDF startet morgen mit ZDF Info, mit einem Neustart, nicht morgen, am Montag. Und gleichzeitig kommt auch eine neue App auf den Markt. Ich habe mal geguckt, Markus Lanz kocht, gibt's schon, heimlich, aber kostenpflichtig, das ist eine Gratis-App. Hören wir doch mal dazu den Hauptredaktionsleiter Neue Medien vom ZDF, Eckhard Goddem.
Ja, also wir werden jetzt im September mit der ZDF Mediathek App kommen, die ist einfach angesagt. Die Mediathek ist ja erwiesenermaßen das Flaggschiff des ZDF-Online-Auftritts und es ist Bewegtbild. Es ist das, was wir sozusagen können und das, was mit dem ZDF auch verbunden wird. Deswegen glauben wir, ist es richtig, mit der Mediathek anzufangen und natürlich versprechen wir uns sozusagen, noch mehr Leute zu erreichen. Wir werden dann auch die Möglichkeit bieten, live über die Mediathek Nachrichten zu sehen zum Beispiel. Also es wird sozusagen auch inhaltlich noch ein bisschen was mehr geboten. Und ja, also insofern passen wir uns ja eigentlich nur diesem Trend an, auf vielen Gerätetypen angemessen im Design und in der Verpackung präsent sein zu müssen.
Das sind erstmal, ist das nur eine App für Android und für Apple, für die Smartphones, aber das heißt erstmal, aber es ist eine brenzlige Angelegenheit, weil wir wissen, was die Tagesschau-App alles für Probleme ausgelöst hat. Verleger klagen ja gegen die Gratis-App der Tagesschau und ich fragte den Chefredakteur des ZDF, Peter Frey, ob er damit nicht Öl ins Feuer gießt, solange nicht die Entscheidung gefallen ist, ob denn die Tagesschau zum Beispiel gratis eine App vertreiben darf.
Das ist ja eine sehr lange Planung und die ZDF-App bezieht sich ja auf unsere Mediathek, die also ein ja mittlerweile schon bewährtes Instrument ist, die an die Videoinhalte, die das ZDF produziert und online darbietet und anbietet, auf einem anderen Verteilungsweg heranzukommen. Also ich empfinde das nachgerade als eine Art von Friedensangebot an die Verleger, dass wir uns eben nicht mit Textangeboten im ersten Schritt sozusagen per App an die Öffentlichkeit wenden, sondern dort das Material anbieten, das ja an jeder Stelle im Fernsehen, in den unterschiedlichen Kanälen und Plattformen des ZDF schon mal zu sehen war.
Die Presseähnlichkeit wird ja auch von vielen Beobachtern, die angeklagt wird, ja nur als Vorwand verstanden. Eigentlich ist ja das, und das sagen auch die Verleger offen, ein Gratisangebot eigentlich das Marktverzerrende, was sie beklagen, dass nämlich das sich gerade entwickelnde Geschäftsmodell auf mobilen Devices zerstört wird. Haben Sie darüber nachgedacht, vielleicht einen kleinen Obolus zu nehmen, 79 Cent oder so?
Nein, also in der Tat textbasiert ist es überhaupt nicht. Insofern besteht keine direkte Konkurrenz zu dem, was die Printkollegen machen. Mal abgesehen davon, dass sich immer mehr Print-Online-Seiten auch immer mehr zu Videoplattformen entwickeln. Also da ist ja eine ungeheure Konvergenz im Gang. Das ist das eine. Und das andere ist, der Zuschauer hat ja schon mal dafür bezahlt. Es sind Inhalte, die über Gebühren finanziert werden, die demnächst über Beiträge finanziert werden. Also ich glaube, dass wir mit Fug und Recht sagen können, dass das Inhalte sind, für die die Nutzer einen Obolus schon entrichtet haben. und dass es nachgerade eine Ungerechtigkeit wäre, sie nur für einen technischen Verbreitungsweg noch einmal bezahlen zu lassen.
Sie kennen das Argument von Matthias Döpfner, der meinte, die Kochrezepte früher im ZDF mussten auch mit einem briefmarkenversehrten Rückumschlag ans ZDF geschickt werden, also wenn man sie wollte.
Ja gut, solche Dinge machen wir ja nicht mehr und übrigens nutzen wir, anders als die Verlage, auch das Internet nicht, um Geld zu verdienen. Und die Frage würde ich schon gerne mal stellen, warum eigentlich die alten, also auch auf die alten Medien bezogenen Rezepte, nämlich dass man Werbung verkauft, um hochwertigen Journalismus an den Mann zu bringen, nicht auch in dieser neuen Welt gelten.
Solche Fragen wurden auch früher von Ihnen auf der IFA diskutiert. Sie sind diesmal nicht dabei, obwohl mehr Fernsehanbieter dort vertreten sind als bisher. Warum nutzen Sie nicht diese Plattform, um sich weiter zu präsentieren und auch Ihre Argumente mit den Zuschauern oder auch mit Fachpublikum zu diskutieren?
Also mit Verlaub, ich glaube, dass die IFA sich immer weiter wegentwickelt hat von einer Fachmesse, wo solche Fragen mit fachkundigen Kollegen vor fachkundigem Publikum diskutiert wurden. Das ist doch über weite Strecken ein Verkaufsmarkt für weiße Ware oder für Kaffeemaschinen geworden, wo das Fernsehen und seine Weiterentwicklung eigentlich nicht mehr so eine große Rolle spielt. Ich glaube, wir präsentieren uns wirklich auf allen möglichen Fachtagungen, Medientagen, sodass es keinen Mangel an Plattformen gibt, sich darüber intellektuell auszutauschen.
Der ZDF-Chefredakteur Peter Frey, wir können diesen Eindruck nicht teilen. Daniel, es gibt nicht nur weiße Ware, rote Ware.
Auch flimmernde
Ware und es ist wirklich proppevoll mit Elektronik. Ich glaube, mehr Aussteller gab es überhaupt nicht bisher auf der IFA. Es lohnt sich wirklich, ich glaube 15 Euro kostet das Tagesticket und wenn man es nicht selbst erleben kann, weise ich mal ganz kurz auf Alex hin. Das ist der offene Kanal, den kriegt man auch im Internet. Am Montag 20.45 Uhr haben die ein 15-minütiges IFA-Magazin, wo sie auch Trends nachspüren und das aber auch im Bild. Das ist leider hier im Radio noch nicht möglich, obwohl wir auf unseren Blog so ein paar Sachen schon schreiben. Über Twitter.com Medienmagazin oder Twitter.com Fine kriegt man dann also auch die Details.
Ich möchte auch noch ebenfalls von jungen Medienschaffenden kreiertes Projekt hinweisen und zwar auf das techwatch-blog.de. Das sind junge Blogger auf der IFA unterwegs und die stellen dort ihre Erlebnisse auch multimedial zur Verfügung.
Und eine ganz deftige Drohung müssen wir aussprechen, bevor Admiral Taff hier gleich wieder die Dancehall öffnet. Wer bis jetzt wirklich noch analog Fernseh guckt über Satellit, der muss sich sputen. Es sind nur noch ein paar 100 Tage oder 120 oder 100, wie viel, weißt du das genau?
Dann? Ja, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich habe nämlich runtergezählt. Abgezählt 239 Tage, dann wird das analoge Fernsehsignal über Satellit abgeschaltet.
Und je eher man sich jetzt tatsächlich umstellt, es sind noch 2,5 Millionen Leute, die noch analog gucken. Im Winter sollen die Satellitenantennen nicht so gerne abgeschraubt werden und dann ist ja bald schon der 30. April, das ist der Stichtag. Alles, wie gesagt, dann auch im Podcast ein bisschen ausführlicher und ein bisschen dichter gepackt als hier möglich in der Sendung. Und denken Sie daran, auch bei der 51. IFA gilt:
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden. Each and
every day. Abgerundet werden soll dieser Podcast mit zwei Vorträgen der deutschen TV-Plattform. Einen Redner haben Sie bereits vorhin im Interview gehört, Jürgen Sefzig von der hybriden Endgeräte-Arbeitsgruppe. Und dann hören Sie noch Dr. Helmut Stein. Er ist von der Arbeitsgruppe Terrestrik der deutschen TV-Plattform und wird einen Vortrag halten über das nicht unspannende Thema, muss ich ehrlich sagen, DVB-T2. Denn alle, die jetzt DVB-T-Empfänger haben, können diesen Standard nicht nutzen. Welche Vorteile DVB-T2 bringt, wann das kommt und so weiter, werden Sie hören. Aber zuvor noch mal ein Ausflug in die hybriden Geräte, die ja Internet und Fernsehen zusammenbringen.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, wir haben es ja schon vor 2,5 Jahren immer geahnt. Fernsehen wird smart und interaktiv. Wir waren also damals schon unserer Zeit weit voraus. Und wenn Sie hier über die Messe gehen, werden Sie sich persönlich davon überzeugen können. Heute Morgen in der Wirtschaftspresse habe ich es auch gelesen, damit ich es jetzt auch wirklich verstanden habe. Smart schauen. Fast alle TV-Geräte haben einen Internetzugang. So weit sind wir noch nicht. Da kommen wir aber hin. Da bin ich fest von überzeugt. Also es ist sicherlich eines der wichtigen Themen hier auf der IFA und natürlich heute auch unserer Pressekonferenz. Ja, was haben wir in 2,5 Jahren gemacht? Wir haben wirklich intensiv diskutiert. Wir haben uns teilweise alle 4 Wochen getroffen. Und ich möchte 2 Schwerpunkte und Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe Ihnen heute Morgen präsentieren. Wir haben also einmal jetzt unlängst zusammen mit der TU in Ilmenau eine Studie zu Usability von HBBTV-Angeboten herausgegeben, wo auch ein Style Guide veröffentlicht wurde. Wir haben ein Whitebook veröffentlicht, da können wir ganz besonders stolz drauf sein. Das haben Sie auch alle in Ihren Pressemappen, das ist hier diese gebundene Ausgabe, die wir auch weiter fortschreiben werden. Wir haben auch eine Broschüre, die ist noch gar nicht so richtig erwähnt worden, herausgebracht, die jetzt schon in der dritten Auflage herausgebracht wurde, die Sie auch hier bekommen können bei uns am Stand, aber auch sicherlich hier, wo einfach nochmal ein Überblick gegeben wird zu HBBTV, zu hybriden Endgeräten und wo vor allen Dingen unsere Mitglieder, und das ist sehr gut angenommen worden, aus der TV-Plattform mal ihre Sicht der Dinge darstellen können, ihre Angebote und ihre Endgeräte darstellen können. Was möchte ich noch Ihnen heute Morgen hier erzählen? Ich möchte ein bisschen Ausblick geben zu den weiteren Entwicklungen in der Arbeitsgruppe und auch insgesamt zu hybriden Endgeräten und natürlich auch zu den Trends berichten. Komme ich vielleicht als erstes mal zur Usability-Studie, wie gesagt, zusammen mit der Technischen Universität in Ilmenau herausgebracht. Was war da eigentlich das Ziel? Was wollten wir machen? Wir wollten die Identifikation von Stärken und Schwächen von HBBTV-Angeboten herausarbeiten und wir wollten eine Ableitung von Handlungsfeldern und ein Optimierungspotenzial letztlich daraus aufzeigen. Daraus folgend dann eben einen Richtlinienkatalog entwickeln, einen sogenannten Style Guide entwickeln und das Ganze sollte eben die Entwicklung von nutzerfreundlichen Bedienoberflächen von HBBTV Red Button Angeboten ermöglichen und unterstützen. Das zielt letztlich auf die Harmonisierung von den Bedienkonzepten, da komme ich gleich auch nochmal mit ein paar Beispielen drauf. Und die Zielgruppe dieser Studie soll vor allen Dingen sein Entwickler, Gestalter und Designer von HBBTV-Angeboten. Wir haben Stärken und Schwächen festgestellt in der Untersuchung, beziehungsweise die TU Ilmenau. Was sind die Stärken? Fangen wir damit einfach mal an. Wir haben ganz klar, und das haben Sie vielleicht auch selber schon mal erlebt, festgestellt, dass man diese Red-Button-Angebote, also die zusätzlichen Dienste, einfach durch Drücken der roten Taste auf der Fernbedienung abrufen kann. Man muss ja nicht erst eine URL eingeben, wie im Internet oder irgendwelche anderen umständlichen Dinge machen, sondern wenn man das Fernsehprogramm einschaltet und das Fernsehprogramm oder der Sender hat entsprechende Angebote im Angebot, dann fliegt so ein roter Knopf in den Bildschirm rein, den drückt man auf der Fernbedienung und dann gelangt man halt zu diesen neuen interaktiven Angeboten. Es gibt inzwischen eine große Anzahl von Mediatheken, von Video on Demand, von neuen Videotextangeboten und eben auch ganz viele Detail- und Hintergrundinformationen, die hier abrufbar sind. Es ist möglich, über diese Plattform seine Angebote zu personalisieren. Man kann Postleitzahlen eingeben und bekommt dann immer den Wetterbericht aus seiner Stadt, aktuell genannt. Aber man kann eben auch sehr schön einfach durch diesen Einsatz von diesen Direktwahltasten, Ziffern oder Farbtasten durch die einzelnen Angebote navigieren, zumindest bei einigen Anbietern. Es gibt aber auch Schwächen. Die wurden ganz klar identifiziert und das wird auch ein Punkt sein in unserer Arbeitsgruppe, an dem wir dann weiter arbeiten werden. Hier mal exemplarisch dargestellt von vier Sendern, wie sie halt ihre Hauptnavigation darstellen. Schauen Sie sich einfach vielleicht mal die gelben Tasten an. Bei dem einen gelangt man über die gelbe Taste in die Mediathek, beim nächsten auf die Favoritenseite, ein anderer nennt das Ganze Lesezeichen und beim letzten ist es dann so, dass man auf die Home-Seite kommt. Also nicht so richtig einheitlich. Da könnte man ja noch mal ein bisschen was optimieren. Bei der blauen Taste ganz ähnlich. Der eine nimmt sie für den Videotext, der andere nutzt sie zum, als Startbutton. Bei dem dritten ist es so, dass man da die Optionen aufrufen kann und beim letzten ist es dann eine Infotaste. Auch hier ist das durchaus ein Punkt, wo ich sagen würde, lasst uns da noch mal genauer hingucken. Vielleicht kann man das vereinheitlichen. Da gibt es bestimmt noch Optimierungspotenzial, sodass dann der Zuschauer später einmal immer, wenn er dann auf die blaue Taste drückt, zur Infoseite gelangt oder immer, wenn er auf die gelbe Taste drückt, in die entsprechende Mediathek gelangt. Es geht auch schon besser, auch das haben wir festgestellt. Hier mal ein Beispiel. auf der linken Seite. Da ist ein Fernsehsender, der gerade für IKEA Werbung macht. Das ist aber jetzt nicht so wichtig, sondern vielmehr unten diese Leiste, die man sieht. Da werden die einzelnen Angebote aus der Mediathek dargestellt. Und dort, wo der Zuschauer sich gerade befindet, dieses Angebot wird gehighlightet, sagt man ja so schön, oder vergrößert dargestellt. Also der Zuschauer weiß ganz genau, wo befindet er sich. Und wenn er da jetzt draufdrückt auf den OK-Knopf, dann gelangt er eben in diese Übersicht, die er da auch gerade angewählt hat. Bei dem anderen Kollegen hier auf der rechten Seite ist es ein bisschen verwirrender. Da sieht man zweimal, da ist zweimal orange was gehighlightet. Und ich bin auch wirklich fast täglich in diesen Angeboten drin, auch von vielen anderen Anbietern. Ich muss Ihnen sagen, es fällt teilweise wirklich manchmal schwer zu gucken, wo bin ich denn gerade? Und dann drückt man auf den OK-Knopf und dann ist man doch woanders gelandet, als man eigentlich hin möchte. Also da ist bestimmt noch viel Optimierungspotenzial gegeben. Das Ganze haben wir, wie gesagt, in diesem Style Guide oder die TU Ilmenau in einem Style Guide zusammengefasst. Hier sind mal 18 Richtlinien in 6 Themenfeldern identifiziert worden zur Navigation, zur Anzeige von Informationen, zur Antwortgeschwindigkeit, auch ganz wichtig. Wie lange dauert es denn, wenn ich auf so einen Knopf drauf drücke, dass dann wirklich vom Endgerät dann entsprechende Antwort kommt? Den einzelnen Medienangeboten, aber auch die Hilfetaste wichtig und natürlich auch zur Personalisierung. Vielleicht hier nochmal zwei Beispiele aus den Angeboten, wie es ganz gut gemacht ist und wie es halt nicht so gut gemacht ist. Auf der rechten Seite sehen Sie hier wieder jetzt mal das gesamte Angebot eines Fernsehprogrammveranstalters und unten drunter ganz klar immer im Bild, immer wenn man sich durchnavigiert, die Farbtastenbelegung bleibt auf jeder Seite erhalten. Also der Zuschauer kann sich immer retten, dass er weiß, mit einem bestimmten Knopf, mit einer bestimmten Farbgebung kommt er wieder zurück auf die erste Seite, auf die Startseite oder er kann wieder zurück ins Fernsehprogramm schalten. Und auch hier aus diesem Angebot mal exemplarisch herausgegriffen, wie man es machen kann. Hier werden zusätzlich eben noch zu den Zifferntasten auch Direktwahltasten angeboten. Hier kann man also dann alphabetisch sortieren. Andere machen es auch so, dass man, wie im Videotext ja schon seit vielen, vielen Jahren gelernt, dass man über die Eingabe einer Ziffer, einer Zahl dann auf eine bestimmte Seite gelangt. Also eine ganz eindeutige Navigation und eine Hilfestellung für den Zuschauer, dass er sich in diesen in den Tiefen der Angebote, die es ja inzwischen gibt, nicht verliert. So viel zur Usability-Studie, die wir ganz frisch, wie gesagt, vorgelegt bekommen haben und in unserer Arbeitsgruppe jetzt auch weiter diskutieren. Wir werden das eventuell aufgreifen, dieses Thema, und in einer weiteren Studie, in einer vertiefenden Studie dann eben auch fortführen. Das müssen wir noch sehen, das haben wir gerade überlegt, wie wir damit umgehen werden. Aber wir haben ja, glaube ich, schon hier mal eine ganz gute Vorlage gemacht und schauen mal auch insgesamt, wie das vom Markt und vor allen Dingen auch hier von den Programmveranstaltern ja angenommen wird. Kommen wir zum Whitebook. Ja, wir haben ja, wie schon gerade erwähnt, 2,5 Jahre in unserer AG zusammengesessen und wir haben bestimmt eins hingekriegt. Wir haben das Verständnis der Marktpartner untereinander hergestellt. Das muss man ganz klar sagen. Sie können mir wirklich glauben, ein paar graue Haare, die Sie jetzt hier bei mir hier sehen, ist in der einen oder anderen Sitzung dieser Arbeitsgruppe dazugekommen. Denn Sie können sich nicht vorstellen, diese beiden Welten der Unterhaltungselektronikhersteller und der Inhalteanbieter, als die dann in der Arbeitsgruppe aufeinander prallten, was so mit dem Content alles gemacht werden darf und was nicht. Es war unglaublich. Und wir haben halt viel gerungen, wir haben viel diskutiert, intensiv diskutiert. Es gab eine Unterarbeitsgruppe, die sich zusammengeschlossen hat, wo sie sich einfach mal für 3 Tage in einen Raum eingeschlossen hat und überlegt hat, wie kriegen wir hier die Kuh vom Eis. Und was dabei rausgekommen ist, letztlich sind sogenannte Content Guidelines, also was glauben denn die Endgerätehersteller, wie darf man oder wie soll man mit den Inhalten auf den Endgeräten eigentlich umgehen? Die Endgerätehersteller möchten natürlich die größtmöglichen Freiheitsgrade, alles darf mit dem Content gemacht werden. Und da sind gerade die Programmveranstalter und Rechteinhaber, muss man an der Stelle ja sagen, immer so ein bisschen dämpfend und sagen dann, naja, vorsichtig, wir müssen unsere Geschäftsmodelle wahren, wir müssen mit den Inhalten entsprechend Geld verdienen, wir dürfen nicht die Werbung vorspulen, wie es viele gewohnt sind in den neuen Angeboten. Und dieses Verständnis herzustellen, auf der einen Seite Endgerätehersteller, auf der anderen Seite Inhalteanbieter, war uns sehr, sehr wichtig. Das ist in den Content Guidelines dann auch entsprechend passiert. Im Moment ist es so, dass wir die Standpunkte von der Endgeräteindustrie, von den öffentlich-rechtlichen Programmveranstaltern und den privaten Programmveranstaltern mal dokumentiert haben. Und wir werden in der weiteren Vorgehensweise daran arbeiten, dass wir diese Standpunkte vertiefen und doch noch versuchen, einen gemeinsamen Nenner herzustellen. Das wird jetzt in den nächsten Monaten passieren. Wir haben im Whitebook schon mal die Standpunkte dokumentiert. Das kann man dann entsprechend nachlesen. Und an der Stelle, wo es dann eben nicht gemeinsam vorangeht, dann müssen eben die Inhalteanbieter und die Consumer-Electronics-Hersteller dann bilateral verhandeln. Da wird es bestimmt noch einige Gespräche geben, wie entsprechend mit den Inhalten auf den einzelnen Plattformen umgegangen werden darf. Hier vielleicht nochmal die Übersicht aus dem Inhaltsverzeichnis zitiert, was wir in diesem Whitebook so alles präsentieren. Wie gesagt, es ist auch in der Pressemappe für Sie zur Verfügung. Wir zeigen halt in einer Übersicht eigentlich mal die Abgrenzung zu Web-TV, IPTV und Hybrid-TV. Da gibt es durchaus Unterschiede, die man dort auch nochmal nachlesen kann. Wir kommen auf die verschiedenen Formen von Hybrid-TV zu sprechen. Also es gibt verschiedene TV-Angebote. Der Standard, ganz wichtig, kam schon durch Gerd Schaas hier zur Sprache, HBBTV-Standard. Das ist der einzige Standard weltweit zu diesem Thema, der ja auch gerade in Deutschland von allen Inhalteanbietern genutzt wird. Und jetzt habe ich gehört, zur Messe hat auch eigentlich der letzte große Consumer-Electronics-Hersteller, der HBBTV noch nicht unterstützt hat, ist jetzt auch unterstützt, hat mich ganz besonders gefreut, sodass jetzt alle in der Arbeitsgruppe, und dort sind alle Großen wirklich versammelt, alle großen Hersteller jetzt diesen Standard HBBTV unterstützen. Also hier haben wir nochmal gezeigt, wo kommt der her und was bedeutet das eigentlich. Wir zeigen die Nutzung von Webdiensten auf hybriden Endgeräten, wie wird das gemacht und kommen natürlich auch auf die Geschäftsmodelle. Ganz wichtig, denn wie Gerd Schaas schon hier eingangs sagte, am Ende der Tage müssen wir alle Geld verdienen mit Inhalten und mit Endgeräten und da sind natürlich die Geschäftsmodelle auch sehr, sehr wichtig. Wir sind zu Over the Top eingegangen, haben also auch mal ein bisschen international geguckt, Google TV, Apple TV, Yahoo, Skype und viele andere. Ja, über die Folie kann ich drüber hinweggehen. Das hatte ich gerade schon gesagt. Usability-Regeln zum Umgang mit Inhalten. Wir haben noch in dem Kapitel zum Marktlage und Zukunftschancen uns angeschaut, wie ist denn eigentlich so der Geräteverkauf und die Absatzzahlen. Da hat der Gerd Schaas auch gerade schon mir ein bisschen was vorweggenommen. Wir haben 4,5 Millionen Geräte inzwischen im Markt und 6 Millionen werden Ende des Jahres erwartet. Wir haben auch hier mal in verschiedene Studien reingeguckt, muss ich jetzt auch nicht weiter im Einzelnen drauf eingehen. Da wurde dann aus verschiedenen Studien, die im Markt vorhanden sind, einfach mal eine Quintessenz gezogen und in diesem Whitebook entsprechend dann niedergeschrieben. Ja, wie geht's weiter in unserer AG? Ganz wichtiger Punkt. Wir haben einige Themen noch auf der Agenda, zum Beispiel die Begriffsfindung. Hier gerade aus der Wirtschaftspresse, da wird schon von Smart TV geredet. Ja, das bürgert sich immer mehr so ein, dieser Begriff Smart TV, Smartphone, vielleicht kommt es auch daher. Aber es gibt eben noch HBBTV, es gibt den Begriff hybride Endgeräte und wie gehen wir damit um? Wollen wir tatsächlich vielleicht uns gemeinsam auf einen Begriff hier einigen? Wir werden an den Commercial Requirements weiterarbeiten müssen, weil, wie gesagt, wir haben noch nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner. Wir werden an der Usability, so hoffe ich, weiterarbeiten, denn ich denke, da haben wir eine sehr schöne Vorlage gemacht und die lohnt es auf jeden Fall weiter anzuschauen und weiter fortzuführen. Over the Top und Heimvernetzung, ganz, ganz wichtig, zwei Themen, wo wir den Markt weiter beobachten werden, entsprechende Marktplayer in die Arbeitsgruppe einladen, damit die ihre Sicht der Dinge mal vorstellen können und wir dann daraus sie dann auch weiterhin informieren können. Ja, zur Trendprognose brauche ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, wurde gerade gesagt, aber ganz wichtig für mich, es zeichnen sich neue Geschäftsmodelle ab, wie zum Beispiel interaktive Werbung, Video on Demand und E-Commerce sind die ersten Angebote in entsprechender Form auf den einzelnen Portalen zu finden und somit ist es nicht nur ein Dienst am Kunden, der dann letztlich nur Geld verbrennt, sondern im Gegenteil hier ein riesiges Potenzial für die Zukunft aufweist, wo alle Marktpartner Freude daran haben werden, vor allen Dingen, wo auch ein Potenzial zum Geldverdienen am Ende der Tage vorhanden ist. Ja, besuchen Sie uns auf der IFA. Wir sind am TechWatch-Stand für weitere Informationen jederzeit für Sie zur Verfügung. Der Holger Wenck ist ja die ganze Zeit da. Ich werde von Zeit zu Zeit auch dort sein. Und bis hierhin herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich übergebe jetzt weiter wieder an Holger Wenck.
den Pausenklon übergibt man nicht. Nein, wir übergeben an Dr. Helmut Stein, der den nächsten Vortrag hält. Dr. Stein, der ist, glaube ich, öfters da. Und jetzt mit einem...
Okay, schönen Dank, Herr Wenk. Meine Damen und Herren, Teil 3 beschäftigt sich mit der Terrestrik. Wenn man sich in dieser Arbeitsgruppe, die sehr gut besucht und sehr aktiv ist, mit der Terrestrik beschäftigt, lernt man automatisch den dynamischen Umgang mit Tretminen. Und auch damit kann man natürlich umgehen. Die Präsentation, die ich Ihnen vorbereitet habe, hat 4 Punkte. Einmal das DVB-T2, der Standard und was möglicherweise daraus werden kann. Das zweite ist die Fortsetzung unserer Beschäftigung mit den Möglichkeiten der Störungen des DVB-T-Empfangs durch LTE im Bereich 800 MHz. Dann eine kurze Information zu White Spaces, denn wir wollen ja in Zukunft auch noch ein bisschen über neue Dinge reden und einen Ausblick auf die WRC 2015. Die Diskussion um DVB-T2, wir hatten in der Tat auch da einige verschiedene Meinungen unter einen Hut zu bringen, sollen wir das Thema hier groß in den Mittelpunkt stellen oder klein oder überhaupt. Wir kamen zu der Meinung, dass gemäß auch der Satzung der TV-Plattform, dass man neue Technologien im Bereich des Fernsehens aufgreift, darüber informiert und die Einführung fördern soll. So steht es halt in unserer Satzung. Also machen wir das mal und erzählen Ihnen ein bisschen was über T2, obwohl Sie es möglicherweise alle schon wissen. T2 ist ein Nachfolgestandard oder der Nachfolgestandard von DVB-T, der sich natürlich in der Welt mit über 150 Millionen Empfängern gut eingeführt hat. Derzeit sind 5 Länder weltweit mit T2 im Regeldienst, 9 haben T2 im Test, Field Tests, und 28 Länder haben angekündigt, DVB T2 einzuführen. Dazu gibt es auf dem Stand der TV-Plattform, wo wir ja DVB als Untermieter haben, eine Karte, wo man die weltweite Verbreitung der terrestrischen Standards angucken kann und auch sehen, wer da schon T2 macht. Was ist nun der Grund, was sind die Hauptvorteile eines neuen Standards, der da T2 heißt? Zum einen gibt es die Möglichkeit einer höheren Übertragungskapazität, in Klammern, wenn man gleichzeitig also MPEG-4, PAR-10 oder H.264 einsetzt, kann man über den Daumen bei gleicher Qualität etwa doppelt so viele Programme übertragen. Sie erinnern sich, von analog zu digital haben wir 4-mal so viel übertragen, jetzt kämen wir dazu sozusagen auf 8-mal so viel, alles nur mit dem Daumen gerechnet. Wir haben eine robustere Übertragung, das heißt einen verbesserten Empfang, in Klammern hier auch mobil, schon DVB-T ist mobil anwendbar und das passiert ja auch millionenfach in Kraftfahrzeugen bereits ab Band eingebaut. T2 ist da wesentlich verbessert nochmal und robuster. Wir haben Möglichkeiten einer größeren Reichweite und letztlich können wir in den Multiplexen, wo ja verschiedene Programme übertragen werden, auch mit Hilfe der Physical Layer Pipes das Multiplex so gestalten, dass jedem Programm Strom auch ein Parametersatz der Übertragung zugefügt wird, der dann seiner Natur entspricht, sei es HDTV, Mobil, SD oder was es auch immer sein mag. In Klammern, Fußnote, alle diese Vorteile gleichzeitig gehen nicht, sondern es ist wie bei DVB wieder eine Toolbox, es ist ein Baukasten, der Broadcaster entscheidet, was er gerne hätte und optimiert dann sein Geschäftsmodell oder seine Übertragung dementsprechend. Was passiert in Deutschland derzeit? Vorreiter war Norddeutschland oder ist es vielleicht immer noch. Im August 2009 bereits startete der Modellversuch DVB T2 Niedersachsen, der dann später der T2 Norddeutschland wurde. Die Untersuchung der technischen Grundlagen stand dort im Mittelpunkt, also das, was die Speck hergibt, zu überprüfen auch unter deutschen Bedingungen. Wie Sie wissen vielleicht, dass wir in Deutschland Portable Indoor gewählt haben und nicht ausschließlich auf Dachantennen gesetzt haben, wie zum Beispiel in England. Es werden stationäre und mobile Anwendungen dort untersucht in diesem Feldversuch. Bestimmte Szenarien einer potenziellen Einführung mal entworfen und diskutiert. Und das Projekt ist gegliedert in Grunde zwei Zuständigkeiten. Einmal den Projektrat unter Führung der NLM, Niedersächsischen Landesmedienanstalt, und einen technischen Fachausschuss, geleitet von dem Institut für Nachrichtentechnik in Braunschweig, mit einem gewissen Professor Reimers an seiner Spitze. Der zweite Feldversuch funktioniert in Bayern seit dem letzten Jahr. Hier hat man sich über betriebliche Aspekte im Wesentlichen auszutauschen. Gerade diese PLP-Geschichte, die ich gerade erwähnt habe, soll dort getestet werden. Auch Netzaufbau, Gleichwellennetz Eigenschaften und Robustheit werden dort untersucht und auch die Senderzuführung über Glasfaser-IP basiert ist Teil dieses Projektes. Also es wird untersucht, wie könnte es gehen technisch, was könnten Einführungsgeschäftsmodelle sein und was wird nun tatsächlich passieren? Das wissen wir nicht, vielleicht gar nichts. Aber lass uns mal überraschen, was könnte denn sein? Also ARD-Geräte und Chips zunächst sind verfügbar. Sie haben eben gesehen, 5 Länder sind schon im Regelbetrieb, andere werden das bald sein. Also es gibt Chips, es gibt auch Kombi-Chips für T2C2, die in Vorbereitung sind und wo wir erste Prototypen sehen. In Klammer auch wiederum im TechWatch gibt es einen Stand der Anga zusammen mit Kabel Deutschland, die C2-integrierten Empfänger zeigen und diese Chips eines japanischen Herstellers kann auch T2. Wir haben unklare Positionen, das heißt, es wird gegrübelt, nachgedacht, einmal seitens der Öffentlich-Rechtlichen, ARD/ZDF, die ihre Position derzeit in der PTKO versuchen zu bestimmen und dann diskutieren, was könnte, wie, was, wo vielleicht sein. Die privaten Sender auf der anderen Seite prüfen ebenfalls technische und natürlich noch mehr wirtschaftliche Parameter. Das mehr ist vielleicht gestattet. Das spielt natürlich bei ARD/ZDF auch eine Rolle, Herr Waretzki, das wissen wir schon. Speziell die Privaten, welches Angebot sollen wir denn machen? Man in dieser Filter, Toolboxen haben immer den Charme, dass man vieles machen kann, aber den Nachteil, dass man sich dann entscheiden muss, was man denn eigentlich nun will. Also soll es ein stationäres Modell sein, ist der mobile Markt, der ja immer Alleinstellungsmerkmal der Terrestrik ist, im Vordergrund. Sollen wir HDTV auch über die Terrestrik machen oder sagen wir, na gut, wer HDTV und 3D will, der nimmt Kabel und Satellit, da ist er eigentlich gut versorgt, oder IPTV, der braucht das nicht auch noch über die Terrestrik, ist eine Vergeudung von Ressourcen vielleicht. Hybrid-TV ginge natürlich mobil auch über T2 und vielleicht LTE oder das gute alte 3G. Verschlüsselung könnte neue Geschäftsmodelle für die Privaten öffnen und so weiter und so weiter und so weiter. Also auch dort denkt man sehr heftig drüber nach. Frequenzen wären verfügbar, falls Sie jetzt fragen, haben wir denn überhaupt noch Spektrum? Zumindest für einen Start in Inseln, wo sich eine T2-Einführung vielleicht vorstellen lässt. Also Frequenzen gäbe es, mittelfristig sicher auch. Allerdings brauchten wir so langsam mal eine Ankündigung, was denn in Deutschland überhaupt passieren soll. Gibt es ein Projekt? Wann soll es Dienst geben? Welchen Dienst soll es geben? Damit wir Zeit haben, auf der einen Seite den Gerätemarkt sich entwickeln zu lassen. Das wird nicht so schwierig sein, weil in anderen Ländern T2-Geräte, auch integrierte Fernseher, angeboten werden. Die brauchen wir dann eigentlich nur hier in Deutschland auch in den Laden zu stellen. Auf der anderen Seite aber haben wir auch die Automobilindustrie. Auch das sei hier erwähnt. Wir haben ja BMW auch als Mitglied, als Vertreter des VDA in der AG Terrestrik. Und die weisen immer darauf hin, auf der einen Seite, dass Fernsehen im Auto ein nachgefragtes Feature ist mit steigender Bedeutung. Da gibt es pro Jahr in den 3 Nobelmarken hier in Deutschland Größenordnung 600.000-700.000 Geräte, die verbaut werden. Heute DVB-T, aber wenn natürlich T2 gedacht ist, dann brauchen die natürlich einen Vorlauf, typischerweise 3 Jahre, bis das im Auto drin ist. Oder sie müssen die 2 Empfänger, also rückwärtskompatibel machen oder was auch immer. Also das ist nicht so ganz einfach. Da bitten die Autoindustrie eigentlich um rechtzeitige Bekanntgabe, sonst sind sie halt wieder zu spät, wie eigentlich typischerweise, dass sie immer der Consumer-Electronic-Retail-Markt-Entwicklung hinterherhängen. Und da habe ich noch so 2 kleine Fußnoten hintergeschrieben. Es wäre auch schön, wenn wir keine digitale Dividende 2 bekämen, die das Spektrum noch mal weiter reduzieren würde für Broadcasting. Denn neues T2 muss mal erst simulcast-mäßig aufgebaut werden, braucht man Zusatzfrequenzen. Und für Zusatzdienste und mobil und was ich jetzt alles hier runtergebetet habe, das heißt mehr Spektrum. Und natürlich wäre es auch nicht schlecht, wenn wir diese Störproblematiken, die wir bei Dividende 1 befürchten, auch nicht eintreten würde oder wir hätten ein paar Lösungen. Das war jetzt meine Überleitung zu dem zweiten Thema. Dieses heißt Sperrfilter. Wir haben in der TV-Plattform bei der IFA 2009 und 2010 Berichte abgegeben zu den Störpotenzial oder den unangenehmen Auswirkungen der Verbreitung von LTE im 800 MHz UHF-Bereich. Der erste Bericht war ein bisschen technisch-wissenschaftlich zu sagen, oh, das kann passieren. Der zweite im letzten Jahr hat dann gesagt, okay, wenn es passiert, was kann man machen und wie sieht das die Störung aus und welche sind Maßnahmen und man sollte sich zusammensetzen und vielleicht gucken, wie man das verhindern kann, dass das passiert. Und in diesem Jahr haben wir gesagt, okay, das haben wir dann alles schon erzählt. Jetzt sagen wir mal etwas zu diesen magischen, mysteriösen Wunderfiltern. Denn was wir ja auch gehört haben, seitens B-Netz A und Regulierer, die gesagt haben, naja, also gut, wenn es dann zur Störung käme, dann nimmt man so einen Filter, den tut man die Antennenanleitung rein und das war's dann. Also so schlimm ist das ja auch nicht. Und die zweite Saga war eigentlich, die Empfangsgeräte werden ja von allein immer besser. Also 2-3 Jahre mit neuen Geräten haben wir das ganze Problem nicht mehr. Beides sind Aussagen aus der Kiste des Wunschdenkens. Und warum das so ist, versuchen wir in diesem Bericht, der auch hier heute vorgelegt wird, zu begründen. Also, Verträglichkeitsberichte habe ich erzählt, Konzentration und so weiter und so weiter. Wir wollen also irrationale Erwartungen mit technischer Realität gegenüberstellen und natürlich versachlichen die Diskussion, damit man auch miteinander auf Augenhöhe vielleicht reden kann. So, die Situation, glaube ich, die kennen Sie alle, das kann ich sehr kurz fassen, die Versteigerung von Frequenzen 97 bis 862 MHz im Mai 2010. Bis 790 MHz senden wir DVB-T, ab 791 MHz senden wir LTE. Da bleibt 1 MHz Schutzabstand zwischen den beiden und das ist ein bisschen wenig, wie wir finden. Die DVB-T-Empfänger und Antennen, die im Markt heute sind, sind nur für Rundfunk ausgelegt und nicht für andere direkt Frequenztechnik oder auch lokal benachbarte, leistungsstarke andere Sender. Alle im Markt befindlichen Fernsehempfänger, das bitte nochmal kurz zuhören, alle empfangen weiterhin alle Signale bis 862. Das hat ja den Geräten, die im Markt sind, keiner erzählt, dass jetzt da oben kein Fernsehen, sondern LTE kommt. Also empfangen die das alle tapfer und werden dann gegebenenfalls Störungen zeigen. Bis zum leider Totalausfall. Die Anforderungen an solches Filter heißen dann auf gut Deutsch, wir brauchen dann, wenn wir nur 1 MHz Abstand haben, 30 dB mindestens, 30 bis 50 dB sagt man, Flankensteilheit, und natürlich im Durchlass weniger als 1 dB Dämpfung, damit nicht schwache DVB-T-Sender dann völlig verschwinden. Das sind so die Anforderungen. Ganz schlimm sind aktive Antennen, wie zum Beispiel Zimmerantennen. Wir wissen, dass in Deutschland die populärste DVB-T-Antenne eine aktive Zimmerantenne ist. Die stellt man ans Fenster, steckt eine Steckdose, ist ein Verstärker drin, empfängt alles bis 862 oder drüber. Und vermischt das dann gleich im Verstärker und da kann man keinen Filter mehr reinsetzen, denn da ist sozusagen der Kittel schon geflickt und es gibt Störungen, die wir nicht mehr auseinandersortieren können. Übrigens genauso in den Automobilen, Scheibenantennen, moderne Autos, die DVB-T haben, haben 4 bis 5 Scheibenantennen und an jeder Scheibenantenne sitzt sofort an der Scheibe schon der Verstärker, damit die Signale überhaupt noch hinten bis zum Tuner kommen und auch da ist dann schon alles passiert. Da können wir nicht mehr auseinandersortieren, was kommt von wo, weil es bereits zu den Störungen dort gekommen ist. Es gibt Kombi-Tuner in den integrierten Fernsehgeräten, die DVB-T und C in einem haben. Und wenn ich da einen Filter vorsetze, kann ich in den oberen Frequenzbereichen auch keinen Kabelempfang mehr haben. Ganz logisch und simpel. Okay, und verbesserte Geräte gibt es erst, wenn man die Standardisierung angepasst hat und sagt, was man jetzt genau machen muss. Von alleine fängt nicht jeder Gerätehersteller an, Geräte zu verbessern. Auch dieses sei bekannt, es heißt nämlich, wie gesagt, die werden von allein besser, es stimmt eben nicht. Ergebnis, durch das Vorschalten von Filtern ist das Störproblem nicht zu lösen. Empfänger werden nicht von allein besser. Die Gerätehersteller müssten sich mit ihrer Technik an jedes Land anpassen. Wir haben nämlich in jedem Land in Europa andere Einführungsszenarien für LTE 800. Italien gar nicht, andere früher oder später. Also wann macht man in welchem Land welche Filter, um hier Verbesserungen zu erreichen? Es gibt erst recht keine Lösung für portable und mobile Empfänger. Und wir empfehlen sehr, diese Rufnummer 0183 23 23 23 anzurufen. Das ist nämlich die Telefonnummer der Bundesnetzagentur, wo man sagen kann, ich habe eine Funkstörung. Und alles, was ich hier erzählt habe, sind Funkstörungen. Und bitte melden Sie, rufen Sie mal an. Die freuen sich wahrscheinlich und wollen Ihnen gerne helfen. 24 Stunden. Die nächste Technologie, mit der wir uns beschäftigen wollen in der TV-Plattform, das hier nur ganz kurz Zusammengefasst sind die sogenannten White Spaces. Das heißt also, wenn man jetzt durch Deutschland fährt und an jeder Stelle mal eine Frequenzanalyse macht, sieht, was ist da alles belegt, findet man, es gibt immer noch ein paar Frequenzen irgendwo, die lokal nicht genutzt sind. Dieses zu tun ist die Idee mit den White Spaces. In den USA ist es sehr heftig und lebhaft diskutiert worden. Die Nutzung ist aber wiederum darauf fokussiert, Breitbandinternet zu übertragen am Land, da wo eigentlich sonst kein Frequenzverkehr ist oder kein Sendeverkehr ist. IEEE hat jetzt gerade im August diesen Standard veröffentlicht, 802, Sie sehen, in der Familie der WLANs, das ist ein Region Area Network. Da gibt es wieder so ein paar Randbedingungen, bis zu 100 Kilometer Zelle, bis zu 22, Sie wissen die, bis zu, heißt also, das kommt nie, aber es ist eine theoretische Grenze und bis zu 12 Nutzer pro Zelle, das ist auch ein ganz interessanter Punkt, da können Sie sich ausrechnen, wie viel man senden muss, wenn man wie viele Leute versorgen will. Der Standard sieht vor, die benutzbaren Kanäle anhand von Datenbanken zu ermitteln, dass man also schon ungefähr weiß, was wo ist, welche freien Frequenzen es da noch gibt. Was ich ganz gut finde, ist, dass auch dort vorgesehen ist, Sendesignale zur Vermeidung von Störungen entsprechend anzupassen an das, was drumherum ist. Und nicht einfach mal rausballern und sagen, mal sehen, was passiert, sondern es dann ein bisschen smarter zu machen. Die TV-Plattform wird diese Entwicklung beobachten und berichten. Vielleicht beim nächsten Mal. Der letzte Punkt, den mache ich sehr kurz, weil da viel zu lesen wäre. Es gibt eine World Radio Conference 2015-16, wo es jetzt die Inputpapiere gibt. 2012 ist der erste Schritt, dass man die Agenda festlegt, was soll dort diskutiert werden. Dort möchten gerne die Mobilfunker möglichst viel von dem UHF-Spektrum für sich bekommen, also Digital Dividende 2 oder darüber hinausgehend. Es werden große Legionen von Anwälten, Interessenvertretern, Lobbyisten, Beratern aufgefahren, um das intensiv vorzubereiten und ihre Forderungen dort zu Papier zu bringen und einzubringen. Wir selber als TV-Plattform waren bisher nicht aktiv, sind es auch nicht, aber es gibt Eingangspapiere, zum Beispiel ARD, ZDF und Media Broadcast, die in diesem Lande auch versuchen, die Position der deutschen Vertretung dort entsprechend zu beeinflussen oder anzuregen, dass man auch die terrestrischen Frequenzen für den Rundfunk beibehält. Das sind jetzt vier wesentliche Punkte, die kurz gefasst einfach nur sagen, nicht noch mehr Spektrum abgeben. Wir brauchen das Spektrum auch für den digitalen Fernsehrundfunk. Und bitte achtet darauf, dass nicht nur keine weiteren Frequenzen weggegeben werden, weil sonst kann man keine neuen Entwicklungen machen, sondern achtet auch bitte darauf, dass Störungspotenziale zwischen LTE und Broadcasting von Anfang an bekämpft werden oder Maßnahmen ergriffen werden, damit das nicht sich weiter negativ entwickelt. Warum wir noch heute nicht viele Störungen haben als Schluss? Naja, weil es eben eigentlich heute nur stationäre LTE-Empfänger in den ländlichen Gebieten gibt, um als Datenterminal zu funktionieren. Die Endgeräte, die ja nah an den DVB-T-Empfängern sind, in den städtischen Bereichen, kommen erst Ende dieses Jahres und dann kann es gegebenenfalls erst loswerden. Wir wollen das nicht, aber wir wollen vorher sagen, was wäre wenn und vielleicht Gegenmaßnahmen diskutieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's.
Radio 1 in Potsdam auf 95,8.